Ich bin Matthias Münzel und ich habe heute Frau Christina Kampmann von der SPD zu Gast. Frau Kampmann, stellen Sie sich doch mal kurz in 30 Sekunden vor.
Ja, mein Name ist Christina Kampmann. Ich bin 41 Jahre alt, führe auch ab und an Herz, war auch hier teilweise an der Uni Bielefeld, bin schon Landtagsabgeordnete und würde mich natürlich freuen, wenn ich wieder in den Landtag gewählt werde.
Ministerin waren Sie ja auch schon unter Hannelore Kraft damals. Ab 2015 haben Sie Frau Schäfer abgelöst.
Genau, ich wollte jetzt nicht meine ganze Biografie in 30 Sekunden runterspulen, aber ja. Ich war Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Sport und Kultur. Alles Themen, die mir total wichtig sind. Das war eine richtig schöne Zeit und und in den letzten 5 Jahren saß ich in der Opposition im Landtag.
Hier sind Sie mit 40% gewählt worden, also es ist in der Politik schon so ein Erdrutschsieg fast, oder? Jetzt treten Sie nochmal an. Warum tun Sie sich das denn nochmal an?
Weil ich es liebe, Politik zu machen. Also das gibt es wirklich. Ich finde es total schön, Dinge für Menschen verbessern zu können, für alle Altersgruppen, für alle Generationen. Und das treibt mich an. Das geht oft zu langsam in der Politik. Aber ich habe schon gemerkt, je länger man dabei ist, desto mehr kann man am Ende auch umsetzen und das Leben für andere schöner und vielleicht sogar ein bisschen glücklicher zu machen. Das treibt mich an und ich hoffe, dass ich in den nächsten 5 Jahren nochmal die Chance dazu haben werde.
In den letzten 5 Jahren dann in der Opposition, was waren Ihre Kernthemen? Wofür haben Sie sich da eingesetzt?
Ich bin Digitalpolitikerin. Ich war vorher im 1. Digitalisierungsausschuss des Bundestages, war jetzt digitalpolitische Sprecherin im 1. Ausschuss des Landtages, im 1. Digitalausschuss. Und ich finde es super wichtig, alle sprechen irgendwie über das große Wort Digitalisierung. Aber ich versuche immer zu gucken, was können wir politisch dadurch tatsächlich für einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger schaffen. Also weg von diesem Buzzword und gucken, was hilft am Ende wirklich, wenn wir über die Digitalisierung der Verwaltung sprechen. Was hilft den Beschäftigten in der Arbeitswelt? Zum Beispiel habe ich neulich in einem Pflegeheim mit Beschäftigten dort darüber gesprochen, wie können digitale Technologien euren Arbeitsalltag verbessern. Es gibt noch etliche andere Beispiele, aber ich finde, das ist ein spannendes, immer noch recht neues Politikfeld und eines, wo es, glaube ich, auch Menschen gibt, die gucken, wie können digitale Technologien kein Selbstzweck sein, sondern für diejenigen da sein, denen sie wirklich auch helfen können.
Ja, ist dann auch im Zweifel, sag ich mal, wichtig für die Bildung. Und das wird bei der SPD gerade im Wahlprogramm ganz groß geschrieben, habe ich das Gefühl. Man erklärt die Bildung sogar zur Chefsache. Und deswegen kommen wir da auch mal direkt drauf zu. Da soll auch so ein bisschen heute der Schwerpunkt liegen. Unter anderem wollen Sie das studentische Leben preiswerter machen im Hinblick auf derzeitige Inflation und sowas. Ist das, glaube ich, ganz angemessen. Dann steht dann zum Beispiel im Wahlprogramm drin, Mensen sollen dann preiswertes Essen bieten, preiswerte Wohnheime. Und da möchte ich mal eine Sache noch mal zitieren. Studierendenwerke so finanzieren, dass diese ihre Aufgaben sachgerecht durchführen können und sogar der Semesterbeitrag sinken kann. Was wäre für Sie denn sachgerechtes Arbeiten der Studierendenwerke?
Naja, dass sie ihren Aufgaben auch so nachkommen können, wie es ihrer Bestimmung entspricht. Wir hatten eben in den vergangenen Jahren das Gefühl, dass die Preissteigerungen, die ja alle Menschen erlebt haben, wir erleben jetzt die Inflation, wir erleben gestiegene Energiekosten, dass die Studierendenwerke das nicht mehr finanziell entsprechend abbilden konnten. Und deshalb haben wir gesagt, wir haben uns halt darüber Gedanken gemacht, wie können wir studentisches Leben verbessern und erleichtern. Und aus meiner Sicht spielen die Studierendenwerke da eine zentrale Rolle. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten die dann auch so finanziell ausstatten, dass es möglich ist. Wir möchten vor allem auch mehr Wohnheime für Studierende bauen und diejenigen, die da sind. Wir wissen, dass die alle nicht unbedingt so saniert sind, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man da mal einzieht. Und dafür möchten wir gerne mehr Geld in die Hand nehmen, weil wir wissen, der Semesterbeitrag ist das eine, aber studentisches Leben ist einfach viel, viel teurer geworden in der letzten Zeit. Und ich habe letztes Jahr mit Studierenden auch hier von der Uni eine Diskussion gehabt. Ich habe die eingeladen und die haben gesagt, bei uns reicht das Geld vorne und hinten nicht. Und das Thema bezahlbare Mieten ist eben auch in Bielefeld eines der großen Themen geworden. Und deshalb möchten wir mehr bauen und vor allem auch mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen.
Da kommen wir später nochmal zu. Ich würde bei den Studierendenwerken gerade nochmal ein bisschen bleiben, weil wir hatten auch Herrn Dr. Jens Schröder hier, der ist der Geschäftsführer der Studierendenwerke. Ist schon etwas her, dass er hier war, aber er hat uns auch gesagt, jährlich gibt es das wäre schön, 40 Millionen gibt es jährlich als Zuschuss vom Land für die Studierendenwerke. Und der Betrag hat sich seit den 90ern nicht erhöht, kein bisschen. Und jetzt muss man ja sagen, seit den 90ern hatten wir ja dann doch schon die ein oder andere SPD-Regierung. Und es stand sogar bei Hannelore Kraft im Wahlprogramm drin, dass man die Studierendenwerke stärken möchte. Warum hat man es denn damals noch nicht gemacht? Also da hätte man ja schon mal jedes Jahr mal so 5 Millionen draufpacken können.
Das muss ich mal unsere damalige Wissenschaftsministerin fragen. Aber das ist natürlich jetzt ein echter Appell zu sagen, weil das ist seit den 90ern nicht gestiegen ist, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Aber für mich auch nochmal einen Anreiz, mich jetzt wirklich dafür einzusetzen, dass es dabei eben nicht bleiben kann, weil seit den 90ern ist viel passiert. Für alle sind die Aufgaben mehr und vor allem viele sind eben auch teurer geworden. Deshalb nehme ich ihn da gerne beim Wort, den Herrn Schröder, und werde mich nochmal dafür einsetzen, dass das, was im Regierungsprogramm steht, eben auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Am besten gelingt das, wenn wir das auch schaffen, dann in einen Koalitionsvertrag hinein zu verhandeln. Das ist ja immer sowas wie die Grundlage für jede neue Legislatur. Und deshalb kann ich jetzt schon mal Danke sagen für das Interview, was mich an dieser Stelle dann auch nochmal besonders sensibilisiert hat, zu sagen, es kann nicht sein, dass das in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja sagen, nicht gestiegen ist.
Wir können ihn auch gerne nochmal einspielen. Ich habe das sogar nochmal rausgesucht, das Zitat von
Sehr gerne,
mal.
Ja.
In diesen 30 Jahren sind natürlich die Studierendenzahlen gestiegen. Es sind viel mehr Einrichtungen aufgemacht worden. Kosten sind in den Tarifen haben sich verdoppelt. In der Inflationsrate haben wir 60-70% seit den 90er Jahren. Aber der Zuschuss des Landes ist konstant geblieben über die Zeit.
Ja, ist ein Ausschnitt aus einem längeren Beitrag, den wir hier produziert hatten. So, mit dem Essen in der Mensa, sag ich mal, ist es ja dann erstmal nicht getan. Es gibt ja dann auch rundherum für uns Studierende immer mehr Kosten. Also da gibt es dann die digitale Ausstattung, die mittlerweile ran muss. Also ohne Notebook kann ich mir das Arbeiten hier gar nicht mehr vorstellen. Die Lebenshaltungskosten haben wir gerade schon angesprochen. Ja, da möchte ich auch nochmal aus dem Wahlprogramm zitieren. Und das wäre schön, wenn das wirklich 1:1 umgesetzt werden würde nachher. Also die Kosten für notwendige digitale Ausstattung und die steigenden Lebenshaltungskosten in den Universitätsstädten führen zu wachsenden finanziellen Unsicherheiten bei Studierenden. Gerade in Corona haben wir das jetzt viele von uns am eigenen Leib gespürt. Da kommen ja dann quasi wieder Förderungen ins Spiel, für Studierende speziell. Wie schafft es denn die SPD, Studierende mehr zu fördern? Jetzt haben wir das BAföG, wurde ja wieder im Bund beschlossen, da haben wir so eine kleine Steigerung schon erlebt. Aber wie ist es denn mit Studierenden, die gar kein BAföG bekommen oder bekommen können oder bekommen wollen? Also gibt es ja auch, ne, die dann lieber selbst versorgen wollen. Weil Hartz IV und sowas kann ich ja als Studierende auch nicht beziehen. Kann man da irgendwas machen vielleicht?
Ja, ich glaube, wie wir das dann umsetzen wollen, darüber muss man tatsächlich nach der Wahl mal sprechen. Ich habe eben auch nochmal in das Programm geschaut und auch gesehen, dass da das Thema digitale Ausstattung auch explizit drinsteht. Das ist schon mal gut.
Kriege ich dann das Notebook von der Uni direkt, oder?
Ich glaube, man muss dann diskutieren, was der beste Weg ist. Wir hatten das Problem bei den Schulen ja auch. Da musste von einem Tag auf den anderen digitaler Unterricht stattfinden. Und ich habe mit vielen gesprochen und gerade Kinder, die aus kinderreicheren Familien kommen oder die eben keine Eltern haben, die auf dem dicken Geldbeutel sitzen, die hatten Probleme. Da haben wir es dann ja tatsächlich geschafft, über den Digitalpark, den der Bund ja auch mitfinanziert, dafür eine Lösung zu finden. Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas auch nochmal für die Universitäten schafft. Oder ich weiß nicht, das muss man auch mit euch diskutieren. Ist es besser, das über das BAföG zu machen? Aber Sie haben ja vollkommen recht, nicht alle bekommen BAföG. Also ich glaube, wie das umgesetzt wird, ich bin immer stark dafür, das auch mit den Leuten vor Ort zu diskutieren, die ja am besten wissen, wie das dann tatsächlich auch bei denen ankommt, die sich eben nicht alle 2-3 Jahre ein neues Notebook oder anderes leisten können. Deshalb, wir haben es drinstehen, nehmt uns da bitte auch beim Wort. Aber was die Umsetzung angeht, gibt es, glaube ich, unterschiedliche Wege. Und da muss man dann im Dialog mit den Studierenden, aber auch mit den Universitäten mal schauen, wie kann das auch so umgesetzt werden, dass das auch bei denen ankommt, die es dann tatsächlich auch brauchen.
Dann sind Sie gerade schon einmal zum Wohnen gehoppelt, sag ich mal. Das wird natürlich auch teurer. Gerade in Bielefeld steigt der Mietspiegel seit den letzten Jahren stetig an. Nebenkosten brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Also da zahle selbst ich jetzt jeden Monat schon mal 50 Euro mehr, damit das nachher passt. Und irgendwann ist das halt nicht mehr bezahlbar. Und jetzt sehen wir hier, wenn man hier ans Ende der Straße fährt, da werden so ein paar Studierendenwohnheime gebaut, die aber nahezu unbezahlbar sind. Also für mich jetzt zum Beispiel. Da gibt es dann ab 355 Euro kalt ein kleines Kämmerchen, aber auch zum Beispiel das 1200 Euro Loft.
Wirklich?
Ja, kein Scheiß. Von Engel und Völkers wird das angeboten. Also ich kann mir das nicht leisten. Selbst wenn man da als WG einzieht, wird es dann schon ganz schön teuer. Und jetzt wollen sie aber, steht auch im Wahlprogramm, haben sie auch gerade schon gesagt, preiswertere Wohnungen bauen. Jetzt denke ich mir aber, das muss ja aber dann ja schnell passieren, weil der Platz, wo die hingesetzt werden könnten, die sind ja irgendwann weg. Also wann können wir denn damit rechnen, dass die dann gebaut werden? Wird dann direkt angefangen, nach wenn gewählt wurde, sagen wir 18. Mai oder sowas nachher?
Also da wurde sogar schon mit angefangen. Ich hatte vor kurzem die Bundesbauministerin hier, wo wir auch mit Leuten vom Berufskolleg, weil Azubis haben ja teilweise ähnliche Probleme, diskutiert haben. Wie kann das passieren? Und der Bund stellt dafür jetzt schon Gelder bereit, weil wir das, glaube ich, auch nur gemeinsam mit dem Bund hinbekommen. Unser Spitzenkandidat Thomas Kutschaty sagt auch immer, weil sie ja auch berechtigterweise den Platz angesprochen haben, weil auch Studierende wollen ja irgendwie nicht 20 Kilometer außerhalb und jenseits der Universität sein. Ja. Der sagt immer, wir müssen doch einfach kreativer werden. Warum nicht mal über einem Supermarkt bauen oder anderes?
Und das gibt's hier sogar.
Aber ich glaube, da gibt's tatsächlich noch viel Potenziale. Vielleicht muss man da auch an dem einen oder anderen Punkt an das Baurecht dran. Aber bezahlbarer Wohnraum ist super wichtig. Sie haben es gerade angesprochen. Ich habe eine Zahl, dass auch in Bielefeld fast 50% der Menschen, und da sind Studierende mit eingeschlossen, mehr als 30% ihres Einkommens oder ihrer anderen Einnahmen für Wohnen ausgeben müssen. Das heißt, das ist ja alles Geld, was an anderen Stellen dann fehlt. Und wenn Lebenshaltungskosten dann eben auch zum Beispiel bei der Nahrung teurer werden, dann ist irgendwann gar nichts mehr da. Deshalb ist das schon eines. Wir haben so vier Schwerpunktthemen und das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten, weil wir sagen, Wohnen ist ein Grundrecht und wir möchten nicht, dass diejenigen, die ja auch sowas wie das Stadtleben ausmachen, und da gehören Studierende natürlich zu, dass die sich nur noch Wohnungen oder WGs am Rand der Stadt leisten können. Und deshalb bin ich mir da auch absolut sicher, dass wir da sehr, sehr schnell einsteigen werden, das dann auch umzusetzen.
Mit den super teuren Wohnheimen, die jetzt hier privat gebaut werden, was kann man denn da machen? Also ich meine, wenn die Preise so weit über dem normalen Mietspiegel liegen, dann muss man doch irgendwie, Mietendeckel sagt man ja nicht mehr, darf man ja nicht mehr irgendwie sagen, aber keine Ahnung, kann man die Immobilien vielleicht abkaufen, zurückkaufen oder, naja, enteignen ist auch immer ein bisschen schwierig, aber ja, irgendwie, weil das sind ja wirklich attraktive Wohnungen, die sind meistens sogar klimaneutral gebaut und sowas, haben Solarkollektoren drauf, kommt man da dann vielleicht noch irgendwie nachher ran, das kann man sich ja zurückholen quasi.
Absolut. Also es gibt unterschiedliche Wege. Zum einen sagen wir ja immer, da wo neu gebaut wird, da muss es eben auch einen bestimmten Prozentsatz an Wohnungen geben, die öffentlich gefördert sind und damit eben auch leistbar für eine größere Anzahl von Menschen sind, auch für die, die eben nicht oder noch nicht so viel verdienen. Und die zweite Alternative, das haben Sie gerade angesprochen, die Mietpreisbremse, das darf man ja noch sagen und die gibt es ja auch. Wir würden die gerne ausdehnen. Ich glaube, die gilt jetzt, ich glaube, wir haben ungefähr 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen und ich glaube, die gilt nur für 19 Kommunen. Die möchten wir gerne ausdehnen, weil das ja ein ganz konkreter Hebel ist, um Mieten, gerade wenn wir dann über Neuvermietungen sprechen oder Wiedervermietung eher gesagt, dann tatsächlich auch zu begrenzen, weil da ist dann ja eine gesetzliche Grenze eingebaut, damit die nicht immer, wenn eine Wohnung oder eine WG neu an die nächsten vermietet wird, der Vermieter dann sagt, ach, jetzt hauen wir aber irgendwie noch mal 20-30% drauf. Der Markt gibt es ja vermeintlich her. Und deshalb ist das, glaube ich, ein gutes Instrument, was wir unbedingt auch noch ausdehnen müssen. Und auch das ist unser fester Wille, das zu tun.
Ja, dem Bund und dem Land gehören ja sogar schon einige Immobilien. Jetzt hat der NDR kürzlich berichtet, dass jede sechste bundeseigene Wohnung leer steht. In der NRW ist es am schlimmsten sogar. Mit 2200, ich muss kurz ablesen, ungenutzten Wohnungen. Problem ist da oft mangelnde Bausubstanz und Sanierungsbedarf natürlich. Da könnte man doch eigentlich was aufmotzen. Und so ein 100-Milliarden-Paket wäre hilfreich, oder? Wenn man
Warum
das dafür mal kriegt.
Milliarden?
Ja, ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme.
Ja, absolut. Also da bin ich total bei Ihnen. Wir haben tatsächlich auch gerade noch mal eine Bestandsanalyse zu diesem Thema gemacht, wegen der ukrainischen Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, die natürlich jetzt auch auf den Wohnungsmarkt drängen, denn auch die möchten und sollen ja nicht für einen längeren Zeitraum in den Sporthallen unserer Stadt bleiben. Und das geht ja anderen Kommunen auch so. Und deshalb brauchen wir auch diese Bundesimmobilien. Und die müssen an vielen Stellen saniert werden, das weiß ich. Also dafür muss auf jeden Fall nochmal Geld in die Hand genommen werden. Aber das zeigt eben auch nochmal, wie angespannt die Situation auf dem Wohnungsmarkt, nicht nur in Bielefeld, sondern auch gerade in vielen anderen größeren Städten ist, weil es jetzt so viele gibt, die bezahlbaren Wohnraum suchen. Und das macht, glaube ich, auch nochmal die Dringlichkeit für den politischen Handlungsbedarf an der Stelle deutlich.
Dann kommen wir mal wieder zurück in die Uni. Ich bin Hanna, sag Ihnen was. Das war so ein Hashtag, so eine Bewegung, die sich jetzt mal aufgetan hat, auch in der Corona-Krise, die prekäre Beschäftigung in der Uni aufgedeckt hat und aufgezeigt hat, endlose Zeitverträge, die keine Familiengründung ermöglichen, unbezahlte Überstunden. Und was mich erfreut hat, in Ihrem Wahlprogramm wird das explizit sogar erwähnt. Und ich möchte nochmal zitieren. Unsere Forschenden und Lehrenden sollen sich keine Sorgen machen müssen, ob sie im kommenden Semester noch eine Arbeitsstelle haben. Ziel ist dann da die Entfristung von promoviertem wissenschaftlichem Personal. Und die Frage ist so, soll das so den Weg ebnen zu einem wissenschaftlichen Mittelstand? So, also Leute, die hier dauerhaft beschäftigt sind und vielleicht sogar Promovierenden helfen mit Expertise und sowas, irgendwelche technischen Dinge, Programme schreiben oder sowas.
Das wäre schön und wichtig, denn auch das ist ja ehrlicherweise ein Problem, was wir nicht erst seit gestern kennen. Ich kenne auch einige, die hier im Mittelbau beschäftigt sind und die auch total genervt sind. Ich habe selbst irgendwie gerade neulich Kinder bekommen und habe mir da auch nochmal die Zahl derer, die im Mittelbau an den Universitäten beschäftigt sind und eben an vielen Stellen dann oft keine Kinder bekommen, weil sie sich von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag hangeln. Deshalb finde ich es auch gut und wichtig, dass es da drin steht. Aber auch das müssen wir dann endlich umsetzen, denn wir haben eben gesagt, auch ich bin irgendwie nicht ganz neu in der Politik und es gibt langsam Probleme und Herausforderungen, die mich total nerven, ehrlich gesagt.
Ja, uns ja auch.
Ich weiß, das gilt für hier, das gilt auch für den Pflegebereich. Da möchte ich dann nächstes Mal, also wenn ich nächstes Mal bei Herz bin, dann möchte ich sagen, dass wir da auch was erreicht haben, weil das einfach super wichtig ist. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und was mich auch total stört, ist, dass wir beim Thema Gleichberechtigung auch bei den Professuren noch nicht so richtig gut vorangekommen sind. Da hat die Wissenschaft natürlich auch selbst auch noch eine Verantwortung.
Hat auch vielleicht viel mit dieser Familiengründungsgeschichte zu tun,
nicht? Auch das. Also ja. Wenn man sich dann irgendwann entscheiden muss, möchte ich jetzt Kinder haben oder die nächste Professur annehmen, das sollte ja eigentlich keine Entscheidung sein, sondern es sollte etwas sein, was auch miteinander geht. Aber von 4 ProfessorInnen sind immer noch 3 Männer und deshalb möchten wir zum Beispiel auch, und das ist mir super wichtig, ein Landesprogramm für Akademikerinnen auf den Weg bringen, um auch deutlich zu machen, das ist eine politische Priorität, die wir haben. Ich bin da vielleicht auch so leidenschaftlich, weil es in der Politik auch immer noch diese Probleme gibt und ich möchte einfach, dass wir in jedem Bereich unserer Gesellschaft wirklich echte Gleichberechtigung bekommen. Das ist immer ein langer Weg, aber ich glaube auch in der Wissenschaft einfach total wichtig.
Ja, finde ich auch. Es müssten aber auch, gerade hier in der Uni, merkt man das öfter mal, so ein paar administrative Stellen geschaffen werden, finde ich. Also Leute, die sich hier um die ganzen Verträge etc. kümmern, da sind wir hier wirklich deutlich unterbesetzt und ja, auch persönliche Erfahrung wieder. Ich habe mal 3 Wochen gebraucht, um nur einen Schlüssel zu bekommen. Verträge, die wir hier haben, wir sind ja auch teilweise an der Uni beschäftigt, werden dann irgendwie verschludert oder sowas, weil einfach total unterbesetzt sind. Wenn da einer krank ist, dann gibt es teilweise auch kein Geld. Das hatten wir im Winter mit den 450-Euro-Kräften hier, die 3G-Einlasskontrolle gemacht haben. Wie kann man das denn schaffen, Leute in die Uni zu locken und hier zu arbeiten und solche Aufgaben zu erledigen hier?
Na, das eine bedingt wieder das andere. Also wenn wir gute Arbeitsbedingungen im universitären Betrieb haben, dann möchten natürlich auch mehr Leute hier arbeiten. Deshalb ist das Schaffen von guten Arbeitsbedingungen, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür. Und es ist gut, dass Sie das sagen, weil ich bin ja heute nicht nur da, um irgendwie Tolles zu sagen, was die Politik alles geplant, sondern ich begreife meine Aufgabe in einer Demokratie als Abgeordnete auch immer so, dass ich selbst in einem Radiointerview dazu lerne. Und wenn Sie jetzt sagen, das funktioniert hier aber administrativ an vielen Stellen nicht, weil wir unterbesetzt sind, dann ist das für mich einfach ein guter Punkt, der mir sagt, wenn wir zu Koalitionsverhandlungen kommen, dann würde ich einfach versuchen, auch das einzubringen, weil wir haben ja alle ein Interesse daran, auch ein gesellschaftliches, dass der Unibetrieb gut und möglichst reibungslos läuft. Und deshalb danke für den Punkt.
Wenn wir jetzt aus der Uni kommen, sind wir dann natürlich auch schnell beim Lehramt. Hier in der Uni Bielefeld sind ja, soweit ich weiß, gut die Hälfte der Studierenden Lehramtsstudierende. Ja, bis 2035 sollen laut Kultusministerkonferenz mindestens 23.800 Lehrkräfte fehlen. Die Lösung der SPD ist da, ich vereinfache das mal ganz kurz, den Zugang zum Lehramt etwas erleichtern, Zugangsvoraussetzungen senken und auch selbst in Fachhochschulen und anderen hochschulischen Einrichtungen LehrerInnen ausbilden. Jetzt zeigt aber das Statistische Bundesamt mit kürzlichen Zahlen, dass die Einschreibungen fürs Lehramtsstudium steigen, die Abschlüsse aber sinken tatsächlich mit 13%, was ziemlich deutlich ist. Also muss ja irgendwas dazwischen passieren, zwischen ich schreibe mich ein und ich schließe ab. Was passiert da?
Da müssen wir mal mit Lehramtsstudierenden sprechen. Also dazu kenne ich jetzt ehrlich gesagt keine Statistik. Ich weiß nicht, ob das da noch drin stand, was die Gründe dafür sind.
Hat das Statistische Bundesamt leider nie so die Gründe, aber die Zahlen, die haben sie immer.
Okay, ja, da sollten wir, dem sollten wir natürlich nochmal nachgehen, weil wir haben uns als SPD zum Beispiel ja auch für das Recht auf den Ganztag stark gemacht, was ab 2026 kommen soll. Und wir wissen, das funktioniert natürlich nur, wenn wir auch genug Lehrerinnen und Lehrer haben, die das.
Das stand aber auch schon unter Hannelore Kraft drin, ne? Da stand, bis 2015 soll jedem Kind ermöglicht werden, an einer Ganztagsschule unterrichtet zu werden. Steht da so drin. Ich habe das Zitat jetzt nicht hier, ich weiß es aus dem
Kopf. Aber das ist ja schon gesetzlich umgesetzt. Das kommt vom Bund. Also das wird auf jeden Fall kommen. Das ist etwas, was nicht nur angekündigt wurde, sondern auch was kommt. Mein Punkt ist jetzt aber, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass das dann entsprechend operativ umgesetzt werden kann, und das geht natürlich nur, wenn genug Lehrkräfte da sind.
Genau.
Deshalb möchten wir zum Beispiel, dass Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, die ja erstmal dasselbe Studium haben wie alle anderen, dass die auch von Anfang an A13 bekommen. Das ist, glaube ich, also erstmal ist es eine Sache der Gerechtigkeit, weil die sollen nicht schlechter bezahlt werden als die anderen. Aber natürlich ist der Punkt, finanzielle Anreize zu setzen, auch wichtig und die Kapazitäten an den Universitäten bereitzustellen. Und der dritte Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, da müssen wir natürlich schauen und vielleicht auch noch mal gucken, welche Forschung es dazu gibt und wenn es noch keine gibt, die anstoßen, was sind die Gründe, warum offensichtlich viele Lehramtsstudierende ihr Studium abbrechen, weil das können wir uns ja gerade gar nicht leisten, denn schon jetzt fällt ja super viel Unterricht aus und das ist ein Problem für uns alle am Ende.
Ich hätte vielleicht einen Grund, da wollte ich Sie erstmal nochmal fragen, wann waren Sie denn zuletzt an der Schule? Wann haben Sie mal eine Schule besucht vor kurzem?
Am Freitag?
Ich war tatsächlich gestern in einer.
Okay, da kann ich nicht
hier mithalten. In Bielefeld. Und ich muss da echt sagen, das war eine Förderschule auch noch. Und man kann sich das nicht vorstellen. Das ist wirklich der Stand von 1995. Ne? Also digitale Ausstattung ist nicht vorhanden. Internet-Fehlanzeige. Wir waren da von Herz, haben eine kleine Präsentation gehalten. Dann Steckdosen funktionieren nicht. Und da ist es dann schon schwierig, überhaupt Externe einzuladen für die Lehrer und Lehrerinnen da. Weil was sollen wir da machen, wenn wir nichts haben, was wir irgendwie dann, womit wir präsentieren können zum Beispiel jetzt. Ich muss wirklich sagen, als ich da rausging, hatte ich ein ultra schlechtes Gefühl. Also ich hatte wirklich so einen Kloß im Hals und dachte mir, gerade weil es auch eine Förderschule war, das sind wirklich Kinder mit Behinderungen, die sowieso schon ein schwieriges Leben haben und dann müssen die in so einer, ja, ich will es nicht sagen, so eine Bruchschule dann so irgendwie zurechtkommen, wo keine Aufzüge oder sonst was sind. Vielleicht ist es ja auch das, dass die angehenden Lehrer und Lehrerinnen ihr Praktikum machen, so eine Schule sehen und dann sagen, nee, das kann ich mir als Arbeitsplatz aber dann 40, 50 Jahre nicht vorstellen. Müssen wir da nicht irgendwie anfangen?
Absolut. Also ich wünsche mir auch, dass Schulen Orte werden, an die nicht nur gerne Lehrkräfte gehen, sondern natürlich auch Schülerinnen und Schüler. Wir haben Schulen in Nordrhein-Westfalen, wo sich ja kein Kind mehr traut, auf die Toilette zu gehen.
Ja, und das habe ich da auch erlebt. Ja.
Das ist ein Problem. Also Förderschulen sind natürlich auch wichtig. Ich wünsche mir aber auch, by the way, dass das Thema Inklusion mal eine neue Dynamik erfährt. Aber um zu der Ausstattung und zu den Schulgebäuden selber zu kommen, wir haben Ende der letzten Legislatur noch ein Programm aufgelegt, 2 Millionen Milliarden für das Thema gute Schule, was tatsächlich in die Sanierung von Schulen gesteckt werden konnte.
Ich glaub, 2 Milliarden sind 2% von 100 Milliarden. Ne?
Absolut, deshalb lassen Sie mich ausreden. Ich würde mir wünschen, weil natürlich hat das nicht gereicht, dass wir genau da auch jetzt wieder anknüpfen. Denn ich versuche immer, so viele Schulen wie möglich zu besuchen. Und ich kenne natürlich den Zustand. Die digitale Ausstattung, das weiß ich auch, das war einfach eine Katastrophe, vor allem als plötzlich die Pandemie kam und viele Lehrkräfte und viele Schülerinnen und Schüler eben ohne ausreichendes WLAN oft dann plötzlich vor die Aufgabe gestellt wurden, ihr müsst jetzt den Unterricht digital von zu Hause aus machen. Das Schulministerium war ja jetzt in FDP-Hand. Im letzten Wahlkampf hatte die FDP den Slogan, ich weiß nicht, ob Leo Knauf das nochmal erwähnt hat, das Digitalste an den Schulen dürfen nicht die Pausen sein. Und bis die Pandemie kam, ist da eben wenig passiert. Bis heute ist etwa ein Drittel der Schulen nicht ans Glasfasernetz angeschlossen. Das heißt, da ist noch mal unglaublich viel zu tun, weil ich merke auch, dass wenn Schülerinnen und Schüler einfach ganz oft im Netz unterwegs sind, ganz viel mit dem Handy machen und dann kommen sie in die Schule und alles funktioniert noch analog, dass es einfach eine vollkommen andere Lebenswelt ist und dass wir mit digitalen Technologien, glaube ich, auch an vielen Stellen mehr Freude am Unterricht und am Lernen ermöglichen können. Und deshalb ist das absolutes Ziel und an dieser Stelle muss ich auch ganz klar sagen, da gibt es auch überhaupt keine Alternative. Da müssen wir sagen, dass wir mehr vom Landeshaushalt in die Bildung stecken. Wir sind da, glaube ich, jetzt mit an einer der letzten Stellen und das kann absolut nicht sein.
Jetzt muss man aber nochmal sagen, die CDU hat ja jetzt nur die letzten 5 Jahre regiert. Davor war ja ganz viel SPD und wie gesagt, es ist wirklich Stand 1995 und da war die SPD ja auch schon dabei. Also da hätte man ja damals schon was machen können.
Absolut, deshalb hatten wir ja das Programm 2 Milliarden gute Schule. Die 5 Jahre davor war das Schulministerium in der Hand der Grünen. Aber ich möchte mich da auch überhaupt nicht von einer Verantwortung freisprechen. Aber vor allem möchte ich die Verantwortung für die Zukunft sehen, weil das ist das, woran wir jetzt etwas ändern können. Und deshalb hoffe ich und werde selber alles dafür geben, dass da einfach auch ein größerer Teil des Landeshaushaltes für das Thema Bildung insgesamt, aber natürlich auch für die Schulgebäude selber in die Hand genommen wird.
Gut, dann kommen wir mal ein bisschen zum Schluss jetzt. Wollen wir noch ein bisschen über die Koalition reden? Hatten wir gerade schon einmal kurz angesprochen. Nun wird die SPD wahrscheinlich nicht allein regieren. So, ich habe gerade noch mal geguckt. Sie sind ziemlich, kommt noch auf die Umfrage an, gleich auf mit der CDU. Und das riecht ja dann am Ende nach GroKo oder Ampel mit den gleichen Verhältnissen ungefähr wie im Bund. Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir ganz klar Rot-Grün, ehrlich gesagt.
Könnte schwierig werden.
Es könnte schwierig werden, es könnte aber auch klappen. Vielleicht können die Hörerinnen und Hörer von Herzen einen kleinen Teil dazu beitragen, weil wir haben einfach die meisten Schnittstellen und ich komme vom Biohof hier aus Bielefeld. Mir ist das Thema Klimaschutz total wichtig und gleichzeitig das Thema soziale Gerechtigkeit und ich finde, da passt Rot-Grün einfach unglaublich gut. Deshalb hoffe ich einfach darauf, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen ihr Kreuz so machen, dass es am Ende für Rot-Grün reicht, weil ich glaube, dann können wir wirklich progressive Politik für Nordrhein-Westfalen machen und das ist auf jeden Fall mein ganz persönliches Ziel.
Und wenn es jetzt dann nicht mit dem Wunschkandidat Grün geht, sondern keine Ahnung, in die GroKo oder sowas oder die FDP mit rein muss, da ja Bildung Chefsache ist, sind die Themen dann wahrscheinlich unverhandelbar, oder? Und dann heißt es wahrscheinlich, besser nicht regieren, als ohne Bildung zu regieren. Irgendwie so.
Keine Ahnung. Dass da mehr für Bildung getan werden muss, ist klar. Aber wir leben auch in einer Demokratie und da fände ich es jetzt schwierig, wenn wir sagen, wir schließen gleichzeitig Dinge aus. Ich finde, eine Demokratie macht auch aus, dass sich zumindest die demokratischen Parteien auf Kompromisse einigen können müssen. Das hat oft so ein schlechtes Image, aber ich möchte weder in einer Diktatur leben, wo eine Partei gewinnt und dann alles vorgeben kann. Das gehört dazu, aber ich sage nochmal ganz klar und deshalb steht es ja auch so in unserem Programm, das Thema Bildung hat absolute Priorität. Wir haben immer gesagt als SPD, wir sind die Partei des Aufstiegsversprechens. Wir möchten, dass jedes Kind von Anfang an die gleichen Chancen hat und zwar nicht so wie die FDP, die sagt, das liegt dann aber in der Verantwortung jedes Einzelnen, sondern wir möchten die Strukturen so verändern, dass das auch für jeden jungen Menschen möglich ist.
Dann noch ganz kurz, können Sie sich auch wieder einen Ministerposten vorstellen?
Die Frage stellt sich noch nicht. Ich finde das immer schwierig, wenn man das Fell schon verteilt, bevor der Tiger erlegt ist.
Ist jetzt, wenn Sie gefragt werden würden, ganz viel Konjunktiv.
Kann ich wirklich noch nicht sagen. Ich habe eben gesagt, ich habe jetzt auch seit 1,5 Jahren 2 kleine Kinder, Zwillinge. Und wir könnten jetzt noch ganz lange über die Familienfreundlichkeit von Politik sprechen. Ich sage aber ganz klar, da ist auch noch relativ viel zu tun. Und deshalb würde ich mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut überlegen. Ich finde aber generell sollte man trotzdem auch immer sagen, dass man einen Gestaltungsanspruch hat, weil 5 Jahre Opposition, wo man relativ wenig durchsetzen konnte, war keine gute Zeit. Deshalb hoffe ich, dass wir alle und auch ich persönlich wieder in eine Rolle kommen, wo wir mehr für die Menschen in unserem Land gestalten können.
Frau Kammann, vielen Dank für Ihre Zeit und dann viel Erfolg am 15.05.
Ich danke auch und danke, dass es euren Sender gibt. Der macht, glaube ich, vielen Menschen viel Freude und ist hier ja inzwischen auch eine richtig gute Institution. Alles Gute.
Danke sehr.